Matthäus Evangelium einige Verse lesen, und zwar beginnend bei Matthäus Kapitel 9, Vers 35 bis Kapitel 10, Vers 1. Matthäus 9, 35, 36 und 37 und 38 und dann noch der erste Vers von Matthäus 10. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und Vers 10,1, und als er seine 12 Jünger herausgerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und dann noch Vers 7 und 8 von Kapitel 10. Wenn ihr aber hingeht, sagt er zu seinen Jüngern, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt es weiter. Ihr Lieben, das ist ein Text im Neuen Testament, der darstellt eine Zusammenfassung. Es gibt in manchen Abschnitten des Neuen Testamentes in den Evangelien zusammenfassende Darstellungen des Lebens Jesu, der Tätigkeit Jesu. Und so haben wir so ein Summarium, nennt man das, eine Zusammenfassung dessen, was Jesus, was seine Sendung gewesen ist und wie aus der Sendung Jesu die Sendung seiner Jünger erfolgt. Da ist ein direkter Zusammenhang. Und deswegen ist diese Stelle auch wichtig, weil aus der Sendung Jesu ergibt sich die Sendung, die er dann auch seinen Jüngern weitergibt. Und wenn wir lesen, da sind alle Worte wichtig, die da hier vorkommen, in so kurzen Zusammenfassungen. Es beginnt damit, die Sendung Jesu, das ist sehr schön, einfach auch bildlich etwas zu verstehen. Es heißt hier, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und Predigten und so weiter. Jesus zog umher, das ist allein schon ein sehr, sehr wichtiges Bild für seinen Auftrag. Jesus hat einen Auftrag hin zu den Menschen. Er wartet nicht, bis die Menschen zu ihm kommen. Er ist nicht ein Rabbiner, der in einem Lehrhaus sitzt und der es darauf wartet, dass die Jünger zu ihm kommen, weil sie sich ihn ausgewählt haben, sondern er geht hin. Seine Sendung ist, hinzugehen, flächendeckend in das ganze Land. Und er geht hin, um seine Botschaft und sein Wirken in dem ganzen Land zu verkündigen und sich selber den Menschen bekannt zu machen. Ihr Lieben, das ist eine sehr wichtige Aussage auch jetzt in der Sendung der Jünger. Das ist dasselbe, was Jesus auch von uns möchte. Dass das, was Jesus in uns getan hat, hinausgeht, dass wir zu den Menschen gehen, dort, wo sie sind. Dass wir nicht warten, bis sie zu uns kommen, das ist auch eine Form, dass wir sie einladen hierher. Jesus ist auch in die Synagogen gegangen, wo sie sich versammelt haben. Steht ja auch hier. Und deswegen können wir die Leute einladen, aber gleichzeitig ist es wichtig, dass das Evangelium hinausgeht in unsere ganze Umgebung, flächendeckend. Und das heißt jetzt nicht nur, dass wir auf die Straßen gehen und evangelisieren, sondern das heißt, dass wir überall, wo wir leben, in welchem Zusammenhang auch wir immer stehen, in der Familie, in der Ehe, in der Nachbarschaft, in den Freundeskreis, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Krankenhaus, ist ganz wurscht wo, dort soll das Evangelium hin. Und zwar ständig. Jesus hat immer gesucht, wo er Menschen erreichen kann mit dem Evangelium. Und am meisten kann man sie erreichen dort, wo man in einer Lebensbeziehung steht zu Menschen. Dort sind sie auch am offensten, weil da kennen sie einen auch. Also das ist eine wichtige Sendung, die über Jesus hier steht. Und dann werden zwei Aspekte dessen, was die Sendung Jesu kennzeichnet, ganz deutlich ausgesprochen. Das eine ist die Verkündigung Jesu und das zweite ist, dass die Taten Jesu in Kraft und Vollmacht. Und beides gehört engstens zusammen. Das ist ein Paket, das wird nie unterschieden. Predigen, heilen, das ist eine Sache. Oder die Kraft Jesu freisetzen. Das gehört aufs Engste zusammen, das ist ein Paket. Und das müssen wir auch immer wieder verstehen, wenn wir uns als Jünger Jesu verstehen, das ist auch unsere Sendung. Das ist dieselbe Sendung, in der Jesus auch gewesen ist. Und es wird hier nun ein bisschen noch detaillierter unterschieden, indem es heißt, und er lehrte in ihren Synagogen und er predigte das Evangelium. Das sind zwei Begriffe für Verkündigung. Lehren und predigen. Und damit meint der Verfasser, der Matthäus, auch zwei verschiedene Dinge, die aber wiederum zusammengehören. Das eine ist, dass Jesus ständig dabei war, das Volk zu lehren. Lehren, das heißt, eine Auslegung der Heiligen Schrift. Das ist Lehre. Er hat das Alte Testament, das es ja gab zu diesem Zeitpunkt, hat er verwendet und über das Alte Testament gelehrt. Was hat er gelehrt? Er hat gelehrt, dass aus den Schriften des Alten Testamentes eine Offenbarung und Erkenntnis dem Menschen zuteil wird, wer Gott ist, wer der Vater ist im Himmel, über das Wesen Gottes, über seine Herrlichkeit, über seine Größe, also zur Gotteserkenntnis braucht es das Wort der Heiligen Schrift. Und Jesus hat es benutzt, um den Menschen sozusagen aus dem Alten Testament, aus der Tora, aus den Schriften, aus den Propheten heraus zu lehren, wer Gott ist. Und das Zweite ist, dass er in seiner Lehre natürlich immer wieder auch die Menschen damit konfrontiert hat, mit dem Willen dieses Gottes. Wie lebt man unter der Herrschaft dieses Gottes? In alle Bereiche des Lebens hinein zieht sich ja das. Wenn du unter der Herrschaft Gottes stehst, dann wird sich dein Leben verändern in diese oder jene Richtung. Und damit hat er auch eben immer wieder nicht nur über das Wesen, sondern auch über unser Leben gesprochen. Denkt nur an die Bergpredigt, das ist eine einzige Lehrpredigt über das, was es bedeutet, innerhalb des Königreiches und unter diesem König zu leben. Und das Predigen, er predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Das Predigen, wenn ich es in einem anderen Wort zusammenfasse, würde ich sagen, das Predigen ist das zum Glauben rufen. Das eine ist Offenbarung bringen und das andere ist zum Glauben rufen, zu Jesus hinzurufen als dem König des Königreiches. Er predigte das Evangelium vom Königreich. Und er selber war der König. Er selber hat sich sozusagen dargestellt. Und wenn er den Leuten gepredigt hat, komm, folge mir nach. Das ist das Predigen. Das ist der Ruf, in das Leben der Menschen hinein nun eine Entscheidung zu treffen. Nicht einfach nur eine Erkenntnis zu gewinnen, sondern nun tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung, die war gebunden an ihn. Er hat die Leute immer an sich gewiesen und gebunden. Komm, folge mir nach. Und dieses Leben nun anzufangen, sich dazu bewusst entscheiden, in dem Königreich Gottes nun auch tatsächlich zu leben, unter der Herrschaft des Königs. Es ist ein Ruf unter die Herrschaft des Königs. Das ist Predigen. Also die Verkündigung, die hat etwas zu tun mit Lehren und Predigen. Es ist auch unsere Aufgabe, dass wir sozusagen in Nachfolge Jesu Menschen Offenbarung vermitteln. Wer ist dieser Gott? Offenbarung vermitteln, auch wie das Leben ausschaut unter der Herrschaft Gottes. Wir müssen sie lehren, wie sie mit Geld umgehen, wie sie mit Zeit umgehen, wie sie in der Ehe leben und so weiter. Da gibt es viele Dinge. Jesus hat das gelehrt, hat es nicht einfach den Leuten überlassen. Aus der Schrift heraus. Aber vor allem ging es darum, die Menschen zu verkündigen, komm, folge mir nach. Das ist das Entscheidende. Mit dem beginnt alles. Und das hat auch Jesus so in dieser Weise getan. Also das eine, das ist die Sendung Jesu, diese Verkündigung. Und das zweite ist sozusagen das Wirken Jesu in Kraft und in Vollmacht. Und deswegen heißt es ja, und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und wir hören es dann noch später, wie er dann die Jünger beauftragt, noch einmal, dass genau dieselbe Dinge, die er getan hat, die hat er nun den Jüngern aufgetragen zu tun. Er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und das heißt, dass er sozusagen nun auch die Kraft, die von Gott ausgeht, nun freigesetzt hat. Und versteht ihr, im Neuen Testament ist das sehr wichtig zu verstehen, dass die Verkündigung wird immer begleitet von Zeichen und Wundern. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie Jesus aufgetreten ist. Er hat gepredigt und geheilt. Und die Heilungen und Befreiungen und Wunder, die er getan hat, waren alle eine Bestätigung für sein Wort. Wort und Tat, Wort und Wunder gehören zusammen. Das eine oder das andere ist amputiert. Das Wort macht die Sache eindeutig. Das Wort macht die Sache klar. Wunder ohne Wort bewirken nicht viel. Versteht ihr? Wenn einer geheilt wird und dann einfach weiterlebt, wie auch immer, sagt danke, okay, ja, das bewirkt nicht. Es muss das Wort dazukommen, dass dieses Zeichen, dieses Wunder etwas ist, was den Menschen hinweist auf diesen Gott und ihn neugierig macht zu diesem Gott hin. Also so hat Jesus immer wieder diese Wechselbeziehung zwischen Wort und zwischen Heilung und zwischen Kraftfreisetzung auch wirklich gelebt. Das ist ein Paket. Und nun kommt etwas Entscheidendes noch dazu. In Vers 36 heißt es, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Ihr Lieben, das ist einer der schönsten Sätze, die ich im Neuen Testament kenne, über Jesus, weil das ist nun sozusagen der tiefste Punkt in seinem Wesen, das erklärt, warum er gesandt ist. Und das ist Erbarmen. Ihr Lieben, ohne Erbarmen ist weder die Verkündigung noch Heilung wirklich zielführend. Die ganze Sendung Jesu kommt aus dem Erbarmen Gottes heraus. Deswegen kam er ja auf die Welt. Aus Liebe und Erbarmen zu den Menschen. Und immer wieder zieht sich dieses Erbarmen durch den roten Faden, wie ein roter Faden. Immer wieder heißt es, und er erbarmte sich ihr. Und sie schrien zu ihm, und er erbarmte sich ihnen. Und dieses Wort Erbarmen im Neuen Testament, das wissen auch viele, hat ja der Ausdruck, der da verwendet wird, heißt es, dass einem das Herz im Leib umgedreht wird. Oder die Eingeweide noch genauer. Also so innerlich tief bewegt, wie es hier übersetzt wird, war, dass einem das Herz umgedreht hat. Und es heißt, als er sie sah, als er die Menschen sah, er ist zu ihnen hingegangen, er hat sie angeschaut, das ist ein Ausdruck dafür einer Zuwendung, ja, Sehen ist Zuwendung zunächst einmal, nicht, dass er sie entdeckt hat, jetzt sind sie halt gerade da, sondern das ist eben eine Zuwendung. Und er hat die Menschen eben gesehen, nicht nur auf dem Hintergrund dessen, was sie äußerlich darstellt, nicht das Äußerliche hat er gesehen, da hat er auch schon viel Not und Elend gesehen und die schrecklichen Umstände, aber Jesus hat noch eine größere Not gesehen. Eine viel größere Not als die schlimmste Krankheit, die ein Mensch haben kann. Und diese Not wird hier beschrieben in einem Bild, in dem er sagt, dass er deswegen so bewegt war, weil die Menschen waren erschöpft und verschmachtet wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das hat Jesus innerlich das Herz im Leib umgedreht. Auch die Krankheit, auch die Schmerzen und alles das, aber noch tiefer ist sein Schmerz, weil er hinter diesem Leben der Menschen und ihren Umständen gesehen hat, Menschen, die verschmachtet sind, weil sie keinen Hirten haben. Das heißt, er hat in ihnen das größte Problem, das er hier ortet mit diesem Bild, ist, dass die Menschen abgetrennt von Gott leben. Und ihr Lieben, da mag ein Mensch pumperl gesund sein, den größten Erfolg im Leben haben, in Saus und Braus leben. Wenn er abgetrennt von Gott lebt, ist er der erbarmungswürdigste Mensch. Und Jesus hat sich erbarmt der Leute, weil er das gesehen hat. Nicht nur das äußere Elend, das war auch. Aber nicht nur die äußerlich krank waren, über die hat er sich erbarmt, sondern über die ganze Volksmenge. Nicht nur die Kranken. Und er hat ausgedrückt, das ist ihm das größte Not. Das ist eigentlich der Grund seiner Sendung. Aus Erbarmen für diese verlorenen Menschen. Weil ohne guten Hirten sind sie verloren. Für ewig verloren, getrennt von Gott. Und das hat ihm das sozusagen das Herz im Leib umgedreht. Das ist der Grund seiner Sendung. Das ist der tiefste Grund, warum sozusagen Jesus auf die Welt gekommen ist. Und das ist nun auch die größte und stärkste Motivation, die Gott uns in unser Herz hineinlegen möchte für unsere Sendung. So wie der Vater den Sohn gesandt hat, so will der Sohn uns senden. Und in derselben Motivation, mit derselben Herzenseinstellung, mit derselben Lebenseinstellung, die es gibt. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Es geht darum, dass wir hier eine Sendung auch auf uns gelegt wird, so wie es dann auf die 12 Jünger gelegt hat, die in erster Linie geboren wird aus diesem unendlichen Erbarmen für die Not der Verlorenen. Dazu gehören auch die Kranken, die Gebrechlichen und so weiter. Aber noch tiefer ist die Not der Verlorenen. Er sah es. Und ihr Lieben, das ist etwas, wo ich mir denke, das gehört zu den wichtigsten Dingen, die wir verstehen müssen. Wir brauchen dringend einen Hirten. Das ist mehr als Heilung. Die Welt braucht einen Hirten. Die Menschen brauchen den guten Hirten. Und das ist es, was die Sendung ist. Gott hat den guten Hirten gesandt. Und der gute Hirte sendet uns, damit anderen die Augen aufgehen über den guten Hirten. Wir brauchen den guten Hirten. Und was der gute Hirte bewirkt, das wird ja wunderbar beschrieben im Psalm 23. Kennen alle dieses Wort von dem guten Hirten? Der gute Hirte, er weidet seine Schafe, gibt ihnen zu essen. Er tränkt sie, er führt sie zu frischem Wasser. Er erquickt ihre Seele. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, war das Wort. Ich will euch erquicken, er erquickt sie. Er deckt ihnen den Tisch im Angesicht ihrer Feinde. Das heißt, er stellt uns alles zur Verfügung, was wir für dieses Leben brauchen. Gutes und Barmherzigkeit werden folgen allen denjenigen, die diesem guten Hirten folgen. Das heißt, Gutes, das ist das Heil, das er uns vermittelt. Das wird denen folgen, ewiges Leben, die sozusagen ihm folgen. Und wenn sie auch wandern, die Schafe, im finsteren Tal des Todes, so fürchten sie kein Unglück, denn er ist mit uns. Versteht ihr? Dieses Hirtesein, das ist umfassend und das braucht jeder Mensch. Und das ist es, was sozusagen, wie sich Jesus auch darstellen wollte, wie er gekommen ist als der gute Hirte. Und darüber hat er auch mehr und mehr gesprochen. Und das hat er auch sozusagen als Diagnose gestellt über diese Welt. Sie sind Schafe, die keinen Hirten haben oder falsche Hirten haben, wie es ja auch in manchen steht. Und dann, auch aus dem heraus, fängt dann Jesus an, darüber zu sprechen, dass es nun darum geht, wenn wir jetzt weiter die nächsten Verse betrachten, aus dem heraus, aus dieser Sendung heraus, spricht nun Jesus über die Ernte. Er sagt, es wird eine Ernte geben und die Ernte wird groß sein. Und Ernte meint, dass Gott vorbereitet etwas in dieser Welt, wo Menschen den guten Hirten entdecken werden. Wo Menschen ihr Leben diesem guten Hirten anvertrauen. Das ist Ernte. Wenn sie das tun. Und das ist der Wille des Vaters und das ist der Wille des guten Hirten, dass durch seine Jünger eine Ernte gebracht wird. In dem Sinne, dass Menschen durch ihren Dienst den guten Hirten entdecken und dem guten Hirten ihr Leben anvertrauen. Und er sagt dann hier so schön, es sind aber nur wenige, die in der Ernte arbeiten. Er sucht dringend Arbeiter in der Ernte. Und es ist sehr schön, wie das dann formuliert wird. Nämlich, das ist ein bisschen eigen, wie wir das, wenn man das erste Mal liest, denkt man, wieso sagt er das jetzt nun so? Nämlich er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Jesus sagt nicht, na, dann werde ich eben Arbeiter aussenden. Sondern er sagt, nein, ihr bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Versteht ihr? Es beginnt mit Gebet, nicht mit Aktion. Und das ist eine Frage, die für uns als Gemeinde und für alle Gemeinde wichtig ist. Wie sehr beten wir für Arbeiter? Denn das, was Jesus so wichtig ist, ist, dass die Arbeiter, die Erntearbeiter, die müssen von Gott gesandt sein. Die müssen von Gott ausgerichtet sein, ausgerüstet sein. Es geht nicht einfach darum, dass wir als viele Christen sehen, naja, wenn wir Christen sind und Jünger sind, müssen wir heute auch evangelisieren, das gehört dazu, das ist unsere Pflicht und so weiter. Das ist nicht das, worum es geht. Jesus sieht das viel anders. Er sagt, jeder Arbeiter muss ein Gesandter sein. Das heißt nicht, dass nur einige gesandt sind und die anderen nicht, sondern wenn wir Arbeiter in diesem Feld sein wollen, dann müssen wir uns senden lassen. Und dazu müssen wir den Herrn bitten, dass er diesen Sendungsauftrag ganz tief in das Herz des Einzelnen hineinfügt. Das ist ein Gebetsakt, mit dem wir beginnen, indem wir sagen, Herr, mach in unserer Gemeinde viele zu solchen Erntearbeitern, die du aussenden kannst. Und wo es heißt hier, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das Wort aussenden im Griechischen heißt ekballein und das heißt hinauswerfen oder hineinwerfen. Und das ist so ein Bild, wie zum Beispiel in einer Schlacht der Feldherr seine ganzen Truppen in die Schlacht wirft. Das ist das Bild. Seine ganzen Truppen, auch die Reserven, in die entscheidende Schlacht, in das Schlachtfeld hineinwirft, aufbietet, rekrutiert, sie befehligt und sie sozusagen in diese Entscheidungsschlacht hineinführt. Ernte ist Entscheidungsschlacht. Das ist nicht ein Spaziergang. Das ist nicht ein, naja, ein bisschen sind wir ja auch Zeugen für Jesus. Sondern Jesus meint, wir brauchen ein ganz anderes Bewusstsein darüber, was wir sind als Erntearbeiter. Wir sind in einer Schlacht. Und da wird gekämpft, nicht weil wir den Sieg erringen müssen, der ist schon längst errungen, aber dass der Sieg durchbricht, den Jesus schon errungen hat. Und wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut, sondern kämpfen wir gegen den Feind. Das heißt, dieses Ernteeinbringen ist ein Rauben des Feindes, ein Besiegen des Feindes, nicht durch unsere Kraft, sondern durch die Kraft Jesu. Wir rauben den Feind Menschen und nehmen ihn aus seiner Herrschaft heraus und führen sie hinein in die Herrschaft Jesu. Das ist ein ganz anderes Akt als ein Spaziergang. Und darum, ihr Lieben, das ist so, so entscheidend wichtig, dass wir in diesem Sinne uns auch senden lassen. Senden lassen heißt, wir brauchen dieses tiefe Erbarmen. Ich kann mich nicht selber senden. Ich brauche Jesus und den Geist Gottes, der mich sendet. Und das heißt, senden heißt nicht nur geh, sondern senden heißt, dass er mir ein brennendes Herz schenkt. Dass er mir dieses Erbarmen schenkt, dass er ein Feuer entzündet für die Verlorenen, dass er mich ausrüstet mit Kraft und mit Vollmacht, ihnen zu begegnen und so weiter und so weiter. Versteht ihr? Das ist mehr als nur ein paar schöne Worte irgendjemandem sagen. Das ist, und dieses Gesandtwerden, das ist etwas, was nicht nur in gewisse Aktionen, es geht hier nicht darum, dass Gott uns sendet, einmal an dieser oder jener evangelistischen Aktion teilzunehmen, sei es auf den Straßen oder hier in der Gemeinde. Dieses Gesandtwerden ist ein Sein. Wir sind 24 Stunden sind wir Gesandte. Nicht nur in bestimmten Aktionen. In bestimmten Aktionen kommt es auch zum Ausdruck. Aber das Ganze hat etwas zu tun mit unserem Sein, aus dem jederzeit Aktion folgen kann. Wo immer wir sind, auch völlig ungeplant, kann und will Gott uns gebrauchen als solche, die Menschen mit Jesus konfrontieren, nicht nur mit dem Wort, sondern auch mit der Kraft. Jederzeit. Auch ohne geplante Aktion. Und es gibt auch geplante Aktion, das gehört zusammen. Aber das viel Tiefere ist, dass wir verstehen, ein Erntearbeiter ist nicht einer, der hier und da einmal etwas tut, sondern das ist eine ganze Prägung ist. Das hat etwas mit dem, was der Heilige Geist sozusagen unter uns hervorbringen möchte, zu tun. Und das Letzte, und das gehen wir jetzt schnell noch auf 10.1. Aus diesem heraus, was Jesus hier gesagt hat, praktiziert er das jetzt gleich. dass er sagt, betet für den, zum Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in der Ernte sende. Und jetzt macht er das gleich. Das ist sozusagen die Ausführung dessen, was er vorhin gesagt hat. Und er ruft die 12 herbei und er gibt ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und jetzt noch Vers 7 und 8. Als wenn ihr aber hingeht, so predigt, das ist das Verkündigen. Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und dann das Tun. Heilkrank, geweckt Tote auf, reinig Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gebt es weiter. Ihr Lieben, das ist dieselbe Auftrag, die Jesus gehabt hat. Was über Jesus berichtet wird, umfangreich in der Bibel, das finden wir jetzt hier. Das ist unser Auftrag, den wir haben. Und dazu braucht es eine Sendung. Wir dürfen darum bitten. Ich meine das wirklich ernst. Es ist nicht einfach so, dass wir sagen, ja, dann machen wir es heute. Sondern wir dürfen bitten, dass der Herr uns zu solchen Arbeitern macht. Das ist eine Sendung. Das ist eine Bevollmächtigung. Ich kann das nicht von mir aus. Versteht ihr? So, dass es friedlich Frucht bringt. Und deswegen sagt ja Jesus, bittet den Herrn, dass er sende. Und senden heißt ausrüsten, befähigen, bevollmächtigen, ein brennendes Herz schenken, dieses Erbarmen freisetzen, das kann ich nicht selber, versteht ihr? Auch wenn ich ein guter Christ bin und ich gerne möchte, dass viele andere gerettet werden. Aber diese Dinge, da brauche ich von dem Herrn etwas, was er in mir tut. Dieses Senden und Bevollmächtigen. Und dazu sollten wir als Gemeinde immer wieder bereit sein und auch rufen zum Herrn, sende Arbeiter, bevollmächtige. Und das gilt jetzt nicht nur, dass wir beten für andere, sondern für uns selber. Dass wir sagen, Herr, ich bin bereit, mich von dir senden zu lassen und bevollmächtigen zu lassen. Das ist nicht in ein bestimmtes Programm hinein, dass wir jetzt irgendwelche Programme ausdenken müssen, wie wir das tun, sondern dass wir sagen, Herr, ich möchte so jemand sein. Und ich vertraue deiner Führung, wie du das durch mein Leben hindurch im Alltag des Lebens hervorbringst, dass deine Kraft freigesetzt wird. Und darum, ihr Lieben, wollen wir einfach jetzt auch nach der Verkündigung, wollen wir auch den Herrn vertrauen, dass er seine Kraft freisetzt, dass das Wort, das wir gelesen und gehört haben, nun bestätigt wird durch die Zeichen und Wunder. Jedes Wunder ist eine Bestätigung der Wahrheit des Wortes Gottes. Und deswegen gehört das zusammen. Und wir wollen darauf vertrauen, dass er das jetzt auch tut. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dein Wort ganz gewiss erfüllst. Und dass es dir so wichtig ist, dass wir in dieser Erwartung, in diesem Glauben zu dir kommen, dass du dein Wort bestätigst durch Zeichen und Wunder. Und du hast deinen Jüngern den Auftrag gegeben, so wie du ihn selber ausgeführt hast, dass wir Kranke heilen sollen, Dämonen austreiben sollen und so weiter. Dass deine Kraft auch freigesetzt wird. Und wir bitten dich, dass du dich jetzt stellst zu dieser Verheißung. Und wir verlassen nun uns Vertrauen darauf. Amen.